Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns adelst, indem du uns als Ansprechpartner würdigst. Du willst dein Wort, lebendig gemacht durch deinen Geist, heute Morgen an uns richten. Und es ist nicht irgendein Wort. Es sind Worte des Lebens. Es ist das Lebenswasser. Und wir brauchen als Christen dein Wort. Wir brauchen das Brot, das du uns brichst, als Speise für den inneren Menschen. Und nun bitten wir dich, dass du uns selbst den Sinn öffnest und deine Schriften auftust, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Und du redest nicht nur so generell, sondern du konkretisierst auch dein Wort durch deinen Geist in unser Leben. So ganz individuell, auch heute Morgen für jeden Einzelnen. Nun lass uns nicht vorbeigehen an dem, was du uns sagen möchtest. Lass uns das bewegen und uns unter das Wort, unter dein Wort, unter deine Rede stellen. Wir danken dir für dieses Vorrecht, frei und unverboten zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben. Danken dir für diesen Vormittag, für diese Stunde, für den Bruder, den du uns gesandt hast. Wir bitten dich für ihn, dass er von dir her spricht. Wir wollen dich ehren, loben und preisen. Deinen Namen rühmen, du wunderbarer, treuer Herr. Amen.
Ich möchte mich zu Anfang noch mal kurz auf dieses Lied beziehen, das wir gerade gesungen haben. Könnte ich, so heißt es in der zweiten Strophe, könnte ich an diesen hellen Thronen doch schon von heute an ewig wohnen? Das ist ja unsere Sehnsucht und darum geht es auch, um dieses Thema geht es ja auch in diesen Tagen. Aber es ist eben noch nicht so weit. Das kommt erst noch. Lasst uns diese goldenen Gassen lebenslang nicht aus den Augen lassen, ganz am Schluss des Liedes. Das ist eben die eine Seite der Sache. Wir wollen diese goldenen Gassen, das ewige, das goldene Jerusalem, nicht aus den Augen lassen. Übrigens, als Kind habe ich immer gedacht, ach, es ist so schade, dass es im Himmel immer alles nur goldene Gassen gibt, keine Blumen, keine Wiese und so, wäre eigentlich viel schöner. Wir verstehen, dass das natürlich einfach nur ein Bild ist, was den hohen Wert deutlich machen, so nach dem Verständnis der Menschen damals. Gold ist eben das Zeichen für das Ewige, das gültig Bleibende, das Wertvolle und so weiter. Also es gibt nicht nur diesen Aspekt, dass wir die Augen immer darauf gerichtet halten. Also es gibt auch den anderen Aspekt, dass eben dieser Blick auf die Ewigkeit, auf das, was uns erwartet, auch unsere Gegenwart bestimmen soll. Also es ist genauso verkehrt, den Blick auf die Ewigkeit zu vergessen und nur auf dieses Leben zu schauen. Genauso verkehrt ist es aber auch, nur auf das Jenseits zu schauen und nicht zu fragen, was bedeutet das für jetzt? Es gibt eine enge Beziehung zwischen unserem Blick auf die Ewigkeit und unserem gegenwärtigen Leben. Darüber möchte ich einiges gerne sagen heute. Ich habe vor einigen Tagen, am Samstag war es, mit meiner Frau, mit zwei Gästen, die bei uns zu Besuch waren, einen Besuch in Limburg gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie diese schöne Stadt kennen. Wenn man die A3 von Köln nach Frankfurt herunterfährt oder meinetwegen auch in umgekehrter Richtung, dann steht, also wenn man von Norden kommt, rechts, für jeden sichtbar, dieser wunderschöne spätromanische Dom von Limburg auf so einem Hügel. Ich nehme an, die meisten haben das schon mal gesehen. Aber es ist nicht nur dieser wunderbare siebentürmige Dom, der einen beeindrucken kann, sondern es ist auch die Stadt selber. Eine wunderschöne Altstadt mit Fachwerkhäusern. Und wenn wir mal Gäste haben, die wir irgendwie beschäftigen wollen, fahren wir gerne mal dahin und sehen uns das an. Das ist nur eine knappe halbe Stunde von uns entfernt. Da waren wir neulich wieder und da gibt es an einer Stelle eine Inschrift an einem Haus. Da stehen zwei Häuser recht eng beieinander. Und da steht vermerkt, dass dies die engste Stelle war im Mittelalter auf dem Handelsweg von Köln nach Frankfurt, die engste Stelle auf dem ganzen Weg. Und dass es in Köln eine Stelle gegeben haben soll, es ist wohl jetzt noch nachweisbar, wo das war, wo die Maße angegeben waren. Und ein Fuhrmann, der mit seinem großen Fuhrwerk von Köln nach Frankfurt wollte, der konnte da durchgehen und konnte dann feststellen, ist mein Fuhrwerk auch schmal genug, in Limburg durch diese enge Stelle zu kommen. Also ist etwas merkwürdig für unser Verständnis heute, aber das war eben damals so. Jetzt stelle ich mir so vor, wie das wohl so gewesen sein mag, wenn ein Fuhrmann mit seinem Fuhrwerk 4 Pferde oder 6 Pferde davor, schwer, hochbeladen, dann in Köln losgefahren ist und gedacht hat, ja, liebe Zeit, also bis Limburg, das ist so weit, also muss ja noch tagelang reisen, dann kommt Zeit, kommt Rat, fahren wir mal los und irgendwie werden wir schon durchkommen und steht er vor der engen Stelle und kommt nicht weiter. Ich weiß nicht, was in so einem solchen Fall passiert wäre, ob er dann alles hätte abladen müssen und irgendeinen Umweg suchen oder so, oder vielleicht war der Wagen schmal genug, aber die Ladung war zu breit, muss er alles runterladen und sich Leute anheuern und zu Fuß weitertragen oder so. Können wir uns ausmalen. Ist es nicht so ähnlich, wenn wir an unser Leben als Weg zur Ewigkeit denken? Wir wissen alle, was auf uns zukommt. Wir wissen alle, wofür unser Leben da sein soll. Wir wissen alle, dass dieses Leben eine Vorbereitung auf das Leben bei Gott sein soll. Aber wir denken nicht daran. Und irgendwann merken wir plötzlich, wir hätten doch daran denken sollen. Wir hätten uns darauf einstellen müssen. Mir ist im ersten Korintherbrief sind mir 4 Stellen aufgefallen, wo Paulus ein Satz beginnt mit "wisst ihr nicht". Und als ich so ein bisschen mal darüber nachdachte, kam ich darauf, dass das für uns wichtige Dinge sind, die zur Vorbereitung auf dieses große Ziel dienen. Wir wissen so viel über das Ziel, auf das wir zugehen. Das heißt, so furchtbar viel wissen wir auch nicht. Die Bibel sagt ja nicht so ganz genau, was da passiert. Das mit den goldenen Gassen und so, das ist einfach ein Bild, was die Herrlichkeit andeuten soll, aber nicht wirklich beschreiben. Es sieht nicht ganz genau so aus in unserem Sinne. Und wenn wir jetzt hier über das Ziel nur reden wollten, und es kommen eine Menge Bibelarbeiten noch, da weiß ich gar nicht, was die Prediger alles noch sagen wollten, denn so viel wissen wir nicht darüber. Also es ist wichtiger, dass wir uns darüber Gedanken machen, was können wir tun, um dieses Ziel zu erreichen? Wie kommen wir dahin? Denken wir daran, dass wir auf dem Weg zu diesem Ziel sind. Menschen vergessen das ja leicht. Wir sind so in der Gegenwart gefangen, dass wir manchmal Hilfsmittel brauchen. Man erzählt sich von Waisen, von Mönchen früher, die in einem Sarg geschlafen haben, in einem offenen Sarg, um sich immer wieder daran zu erinnern, dass der Tod auf sie wartet. Oder wir denken an Psalm 90, wo Mose gesagt hat, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Bedenken, dass wir sterben müssen, dass dieses Leben ein Ende hat, dass wir ein Ziel haben, damit wir in diesem Leben, solange es noch dauert, klug werden. Dass wir richtig handeln, dass wir den richtigen Weg finden. Wir wissen alle, dass wir auf dieses Ziel zugehen und denken doch so wenig daran. Wir richten uns oft nicht danach. Und darum gebraucht Paulus immer wieder auch diesen Ausdruck, wisst ihr nicht. Darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Wisst ihr nicht, das ist eigentlich eine rhetorische Frage. Er weiß, sie wissen das. Er hat es ihnen gesagt. Aber sie leben nicht so, als wenn sie es wüssten. Sie tun so, als wüssten sie es nicht. Wir wissen, dass wir auf ein Ziel zugehen. Jeder weiß das, dass sein Leben ein Ende hat. Aber oft tun wir so, als wüssten wir es nicht. Wisst ihr nicht, dass ihr auf dieses große Ziel Gottes zugeht? Wir betrachten uns mal diese 4 Worte aus dem ersten Korintherbrief. Das erste steht in Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Vorher spricht Paulus vom Bau, vom Fundament, das wir in Christus haben. Und dann geht es darum, wie bauen wir auf diesem Fundament? Holz, Heu, Stoppeln, sagt er. Also man baut ja normalerweise nicht mit Stoppeln und so und nicht mit Heu. Aber wir verstehen, was damit gemeint ist, etwas Brennbares. Oder bauen wir mit Gold und edlen Steinen, wie er dann dem gegenüber sagt. Man baut ja auch nicht normalerweise mit Gold und Edelsteinen, aber auch hier einfach ein bildhafter Ausdruck. Das eine ist eben das Vergängliche, das andere ist das Bleibende, das Ewige, das hält. mit Holz zu bauen bringt einen kurzfristigen Nutzen. Das ist leichter und das ist billiger, billigeres Baumaterial. Gold ist natürlich teurer, aber es hält länger. Das ist dieser Gegensatz, den Paulus hier herstellt. Wir sind geneigt, einfach unser Leben billiger einzurichten und schneller zu irgendwelchen Erfolgen zu kommen. Aber wir denken nicht daran, dass es im Grunde genommen wertvoller ist, wenn wir uns auf die Ewigkeit einstellen. Und noch deutlicher sagt Paulus dann in den Vers 3,16, auf den wir hier eingehen wollen, was das mit diesem Bau auf sich hat. Dieser Bau ist ein Tempel. Ein Tempel Gottes, nämlich die Gemeinde. Gott ist in diesem Tempel gegenwärtig. Haben Sie schon mal überlegt, was der Unterschied ist zwischen einer Kirche und einem Tempel? Manche Leute verwechseln das und tun so, als wenn es dasselbe wäre. Das ist nicht richtig. Eine Kirche ist ein Versammlungsraum, wo die Gemeinde hineingeht, um dann Gott anzubeten. Natürlich ist Gott auch in der Kirche, ist ganz klar. Aber es ist ein Versammlungsraum für die Gemeinde. Ein Tempel ist nicht eigentlich ein Versammlungsraum, sondern das ist eine Wohnstätte Gottes. Das ist schon im Heidentum so, dass die Götter in irgendwelchen Tempeln wohnen. Da ging auch im alten Griechenland oder so, wenn man in Athen auf die Akropolis geht, da gingen nicht die frommen Griechen rein, sondern da waren die Götter drin. Die Griechen blieben draußen. Und so war es auch im Tempel im Alten Testament, in das Allerheiligste, wo Gott wohnte, wo er eingezogen war. Sie kennen die Geschichte damals, als Salomo den Tempel gebaut hat und der Herr sichtbar in einer Wolke dort hineinzog. Das ist die Wohnstätte Gottes, symbolisch dargestellt. Und da sind die Engel drin und so weiter in der Bundeslade. Das ist also die Wohnstätte Gottes. Ein Tempel ist nicht für die Gemeinde da, sondern ist für Gott da, ein Ort, wo Gott wohnt. Im Vorhof und weiter draußen, da kamen die Menschen auch zusammen, aber nicht in das Allerheiligste. Nun sagt Gott in seinem Wort, jetzt ist nicht mehr dieser Tempel, den Salomo gebaut hat, oder der später mal wieder erneuert wurde, die Wohnstätte Gottes, sondern die Gemeinde ist die Wohnstätte Gottes. Sie ist der Tempel Gottes. Jetzt wohnt Gott in seinen Leuten. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Ist euch das nicht klar, dass der Herr in euch wohnt? Und der Zusammenhang, in dem Paulus das hier sagt, da geht es darum, dass die Leute sich gestritten haben in der Gemeinde. Die einen sagten also, wir halten es mehr mit dem Paulus, die anderen sagen, wir halten es mit dem Apollos. Das war auch so ein begnadeter Redner, der eine Rednerschule besucht hat in Alexandria und der da auch umherzog und das Evangelium verkündigte. Kein Apostel so im eigentlichen Sinn wie Paulus, aber auch ein sicher guter Mann. Und andere hielten es wieder mit Petrus. Da sagt Paulus, was soll das? Warum haltet ihr euch an Menschen? Warum streitet ihr euch sogar darüber, wer nun hier der bessere Redner sei oder der vollmächtigere Verkündiger oder was auch immer? Es ist doch wichtig, dass ihr auf dem Grund steht, dass das Fundament stimmt und das ist Christus. Und die einzelnen Leute, die bauen nur darauf. Ich habe nur darauf gebaut und Apollos hat darauf gebaut. Das ist das Entscheidende. Und wenn ihr an diesem Bau, wenn ihr euch darüber streitet, wer jetzt hier der richtige Verkündiger ist, dann zerstört ihr diesen Bau, dann zerstört ihr den Tempel. Gott wohnt unter euch. Paulus gebraucht ja da immer ganz unterschiedliche Bilder, manchmal hier im Vers 9 zum Beispiel, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also er wechselt immer zwischen verschiedenen Bildern hin und her. Und das Bild vom Acker macht das eigentlich noch ein bisschen deutlicher, wie wichtig es ist, dass wir uns auf Christus berufen und auf ihm stehen und nicht auf die Menschen, die von Christus verkündigt haben. Er sagt hier, Paulus, also er selber, hat gepflanzt und Apollos hat begossen. Gott hat aber das Gedeihen gegeben. Wir uns mal deutlich machen, was das bedeutet. Natürlich muss ein Gärtner oder ein Bauer, der seinen Acker bestellt, der muss pflanzen oder säen. Und dann wird manchmal auch gegossen, auf dem Acker draußen ja kaum, aber manchmal ist das auch nötig. Aber im Grunde genommen ist das etwas, das Pflanzen oder Säen oder das Gießen, nämlich der Regen, ist ja etwas, was in der Natur auch geschieht. Der Mensch greift nur ein und versucht das ein bisschen in eine bestimmte Richtung zu lenken, damit er die Früchte ernten kann, die er gerne will. Das ist aber doch wenig im Verhältnis zu dem Geheimnis des Lebens. Gott gibt das Gedeihen. Er lässt wachsen. Dieses Geheimnis, das aus einem Saatkorn, das in die Erde fällt, dass da alle Informationen drin steckt, die später einen Halm wachsen lassen oder einen neuen Baum wachsen lassen oder einen Strauch und wieder neue Früchte hervorbringt, die man essen kann und dann wieder neue Samen, die man wieder in die Erde legen kann. Dieses großartige Geheimnis des Lebens, das ist doch das Eigentliche. Und das tut Gott. Das will also Paulus mit diesem Bild vom Ackerbau deutlich machen. Zurück zum Bau, also zum Beispiel vom Bau, vom Tempel. Ihr seid also der Tempel Gottes. Ihr steht auf dem Fundament, das Christus gelegt hat. Ihr seid der Wohnort Gottes in dieser Welt. Wenn ihr diesen Bau, diesen Tempel zerstört durch Uneinigkeit, durch Rechthaberei, durch Neid, durch kleinliche Streitigkeiten, durch Ehrgeiz, dann zerstört ihr den Tempel. Dann hat Gott keine Wohnstätte mehr bei euch. Dann seid ihr eine Ruine. Dann kann Gott nicht unter euch wohnen. Im Himmel gibt es keinen Tempel. Da gibt es die goldenen Gassen, haben wir gehört, und verschiedenes andere auch. Übrigens auch Bäume, also Bäume, von denen man Früchte essen kann, zur Gesundung steht da auch. Also ganz so ohne Gewächse ist das Bild auch nicht, was uns die Offenbarung von der ewigen Herrlichkeit zeichnet. Aber im Himmel gibt es keinen Tempel, im himmlischen Jerusalem keinen Tempel, denn Gott wohnt überall, so wie uns die Schrift sagt, dass es da keine Lampen und keine Sonne und sowas gibt, weil Gott das Licht ist und überall ist. So ist er auch überall und es braucht keine besondere Wohnung für Gott. Ein Tempel wäre eine Wohnung für Gott. Also im Himmel ist Gott überall, das ist sein Tempel. Aber auf der Erde, da braucht es Tempel. Und im Alten Testament, in dieser ersten Zeit, war das eben erst die Stiftshütte und nachher der Tempel in Jerusalem. Also ein Ort, wo man wusste, hier wohnt Gott. Und so hat es Gott ja auch gesagt, in Jesaja 57 steht dieses Wort, der ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagen und demütigen Geistes sind. Also in den Menschen auch. Er wohnt im Heiligtum, in dem Tempel und er wohnt im Himmel und auf der Erde im Tempel, aber er wohnt auch in den Herzen der Menschen, die ihm gehören. Also im Alten Testament ist es der Tempel in Jerusalem oder der Vorgänger eben die Stiftshütte, aber im Neuen Testament ist es seine Gemeinde. Das ist sein Tempel, da wohnt er. Wisst ihr das nicht, sagt Paulus, wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Seid ihr euch nicht darüber klar, was das bedeutet, dass der heilige, allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alle unsichtbare Welt erfüllt, sich klein macht und auf diese Erde kommt, in einen Tempel, in einen engen Wohnort hinein, wo schon Salomo damals in seinem Gebet zur Einweihung des Tempels gesagt hat, ich kann ja alle Welt nicht fassen und trotzdem hast du dich erniedrigt und kommst in dieses Gebäude. So kommt er in uns Menschen hinein, die wir Sünder sind, die wir von uns aus niemals fähig werden, für ihn eine Wohnung zu sein. Und doch will er das so haben. Seid ihr euch nicht darüber klar? Wisst ihr das nicht? Ihr wisst es doch. Nun lebt auch entsprechend. Nun zerstört doch diesen Bau nicht, dieses heilige Haus, diesen Tempel Gottes, die Wohnung Gottes auf dieser Erde. Zerstört es doch nicht, indem ihr nun euer eigenen Interessen sucht, indem ihr euch streitet, indem ihr euren Ehrgeiz nach vorne schiebt, indem ihr darüber diskutiert, wer nun der bessere Redner ist oder der vollmächtigere Verkündiger oder so, indem ihr eure Ehrsucht und Eifersüchteleien und so weiter zum Zuge kommen lasst. Zerstört doch diesen heiligen Bau nicht. Lasst doch euer Leben, euer gemeinsames Leben als Gemeinde eine Wohnung für Gott sein. Also wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das zweite Wort, 1. Korinther 5, Vers 6. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Das wisst ihr doch. Und was lernen wir daraus? Wir kennen die Geschichte, wie das beim Passa war, beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Sie sollten kein Brot mit Sauerteig, sondern nur ungesäuerte Brote bei sich haben. Das hängt damit zusammen, dass sie eben bereit sein sollten. Das wird damit unterstrichen, bereit für den Auszug, der ganz plötzlich kommen sollte. Und den Teich durchsäuern zu lassen, das erfordert eben Zeit. Man muss da eine Planung vornehmen. Es geht immer so weiter. Also der Sauerteig von gestern wird heute verwendet, um den heutigen Teich zu durchsäuern, und der von heute wird für morgen verwendet und so. Und nun soll es eine Grenze geben. Hier wird das abgeschnitten, diese Tradition. Hier fängt etwas Neues an. Das wird damit unterstrichen. Und wir haben keine Zeit mehr, diese Tradition zu pflegen, das so weiterzumachen, sondern wir sollen bereit sein, das wird damit deutlich gemacht, durch das ungesäuerte Brot, bereit sein für den Auszug, für etwas ganz Neues. Und als dann Gott dieses Passafest eingesetzt hat, hat er die Regel gegeben, dass 7 Tage lang ungesäuertes Brot gegessen werden soll. Das heißt also, eine Erinnerung an das, was damals geschehen ist. Ein Neuanfang, den Gott mit seinem Volk damals gemacht hat beim Auszug aus Ägypten. Und das greift das Neue Testament natürlich wieder auf. Es gibt einen Neuanfang. Wir sollen mit Gott neu anfangen. Ein Abriss der alten Tradition geschieht hier. 2. Korinther 5, 17. Neues ist geworden. Wir sind eine neue Kreatur geworden. Gott hat ganz neu mit uns angefangen. Es war damals im älteren Judentum dann so üblich, dass man das ganze Haus ausgefegt hat, um jeden Rest von Sauerteig zu entfernen. Und dann ging der Hausvater durchs ganze Haus und hat dann geguckt, ob irgendwo noch ein Krümel lag. Wahrscheinlich, wenn er noch gelegen hätte, hätte er das vielleicht auch nicht gefunden. Aber es war so eine symbolische Handlung. Es soll also wirklich alles raus von dem alten Sauerteig, damit etwas ganz neu anfangen kann. Sie haben ja nachher wieder Sauerteig gegessen. Ich weiß nicht, wo der dann herkam. Ich habe versucht, mich in der Literatur darüber kundig zu machen, habe aber nichts gefunden. Wenn jemand von Ihnen es weiß, kann das mir sagen. Also irgendwie ging es nachher mit Sauerteig auch weiter. Aber es war jetzt ein Abbruch. Das Alte ist vergangen. Es wird nochmal ganz neu angefangen. Mit ungesäuertem Brot zunächst, was Sie 7 Tage lang essen sollten. Und das gebraucht Paulus als Beispiel. So geht es mit unserem Leben. Die alte Tradition, das, was so immer sich fortgesetzt hat, das Böse, was von Adam an in uns drin war, was immer wieder weitergegeben wurde an die Kinder und die Kindeskinder, diese Tradition, diese Negativtradition ist abgebrochen. Es ist etwas Neues geworden. Christus hat uns zu einer neuen Kreatur gemacht, einer neuen Schöpfung. Natürlich ist das nur bildhaft, ein Bild mit dem Sauerteig. Sauerteig an sich ist ja nichts Schlechtes. Wird auch in der Bibel nicht immer nur als negatives Bild verwendet. Wir denken etwa an Matthäus 13, wo Jesus gesagt hat, das Himmelreich gleich dem Sauerteig, das eine Frau nimmt und mengt es unter einen Scheffel Mehl und so weiter. Also es kann auch etwas Gutes sein. Es ist einfach ein Bild, was etwas deutlich machen soll, was uns ohne Bild, nur abstrakt geschildert, nicht so klar würde. Nämlich, dass von einer kleinen Ursache eine große Wirkung ausgehen kann. Von wenig Sauerteig, der verbreitet sich unter dem ganzen Teich. Das ist ja eine Art Pilz, wenn ich es richtig weiß, der also den ganzen Teich durchsäuert. Hier in diesem Fall geht es also darum, dass da eine unmoralische Sache, dem Paulus berichtet worden ist, in der Gemeinde in Korinth. Ein Gemeindeglied hatte ein sexuelles Verhältnis zu seiner eigenen Stiefmutter. Wenn das nicht bekämpft wird, sagt Paulus, ist das wie Sauerteig. Wenn ihr das zulasst, wenn ihr da nichts zu sagt, wenn ihr diesen Menschen nicht straft, wenn ihr ihn nicht ausschließt aus der Gemeinde, dann wird sich das herumsprechen. Da wird der Nächste auch bei irgendeiner moralischen Frage sagen, naja, bei dem war es ja auch nicht so schlimm, und dann geht das immer weiter. Dann ist das wie der Sauerteig, der sich ausbreitet. Da wird es eine negative Wirkung sein in der Gemeinde. Und dann wird genau gesagt von ihm, was sie dagegen tun sollen. Das ist jetzt nicht hier unser Problem. Ich wollte nur das herausstreichen. Sauerteig, ein Bild für die Wirkung, für die oft große Wirkung, die von einer kleinen Ursache ausgehen kann. Es gibt dieses Bild vom Sauerteig an verschiedenen Stellen in der Bibel. Außerdem noch, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer, hat Jesus gesagt. Und mehrmals wird auch darauf hingewiesen an der Bibel, was dieser Sauerteig bedeutet. Also es kann immer unterschiedliche Bedeutungen haben. In diesem Fall, im ersten Korintherbrief, ist es diese moralische Frage, dass dieser Mensch dieses Fehlverhalten gezeigt hat und darum soll er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Aber es gibt auch andere Arten von Sauerteig, andere Ursachen, kleine Ursachen, die eine große Wirkung haben können. Etwa Lukas 12, Vers 1 sagt Jesus extra nochmal erklärend zu dem Sauerteig der Pharisäer, welches ist die Heuchelei. Also die Heuchelei ist auch so eine kleine Ursache mit einer großen Wirkung. Und das ist ja einsichtig, wenn wir uns mal versuchen, da hineinzudenken. Nicht wahr? Einer gibt sich frömmer, als er ist. Er ist nicht wirklich in der Nachfolge Jesu oder handelt nicht nach seinem Wort, sondern er tut nur so. Und wenn die anderen ihn nicht sehen und keiner ihn beobachtet, dann ist er plötzlich ganz anders, dann lebt er ganz anders. Aber in der Gemeinde gibt man sich eben fromm. Das ist Heuchelei. Und dann denken die anderen, aha, naja, der tut so fromm, aber ganz so ist er dann doch nicht. Und dann möchte man gerne mitthalten können und dann gibt man sich auch frömmer, als man ist. Und dann verbreitet sich die Heuchelei und dann ist in der Gemeinde plötzlich so ein Reden untereinander, so ein Schauspielern voreinander, als wenn alles in Ordnung wäre und im Hintergrund ist überhaupt nichts in Ordnung. Und schließlich besteht das ganze Leben der Gemeinde nur noch aus Heuchelei, durchsäuert. Wenn wir denken, wie Gott damals Ananias und Sapphira gestraft hat mit plötzlichem Tod, nur weil sie geheuchelt hatten, diese Frömmigkeit, wir haben alles Geld, was wir für unseren Acker bekommen haben, abgegeben, aber in Wirklichkeit hatten sie doch etwas abgezweigt für sich. Heuchelei, das war ja nicht schlimm, dass sie Geld für sich behalten haben, hätten sie ja ruhig machen können. Nur nicht so tun, als wenn es alles gewesen wäre, was sie geopfert haben. Und Gott hat sie so hart gestraft, dass man sich fragt, wie kann denn das sein? Wegen so einer kleinen Lüge fallen sie gleich tot um. Aber Gott will, dass diese Heuchelei, diese schreckliche Sauerteig der Heuchelei nicht sich breit macht in der Gemeinde. Oder an einer anderen Stelle sagt Jesus vom Sauerteig, der Sauerteig des Herodes, Markus 8, wer vielleicht mitschreibt, kann sich das notieren, Markus 8, Vers 15, der Sauerteig des Herodes, was war denn der Sauerteig des Herodes? Das war nicht Herodes der Große, der zur Zeit der Geburt Jesu lebte, sondern sein Sohn Herodes Antipas, glaube ich, oder was, Agrippa, naja, einer von denen ist nicht so wichtig. Also der Sohn jedenfalls, Machtstreben, der nach Rom musste zum Kaiser und sich da die Macht holen musste, dass er so als Unterkönig gewissermaßen unter der Macht Roms in Israel herrschen durfte, der alles unter seine Macht kriegen wollte. Vielleicht denkt manche, Machtstreben in der Gemeinde, das passt zu uns nicht. Oh, das passt sehr wohl. Es gibt sehr viel Machtstreben auch in der Gemeinde. Vor einigen Jahren war so, dass so ein Thema, was gerne behandelt wurde, vom geistlichen Missbrauch, nicht wahr? Denn natürlich sprachlich ist das ein bisschen unpräzise, man müsste sagen, der ungeistliche Missbrauch eigentlich, ne? In geistlicher Hinsicht ein Missbrauch, dass Menschen, die in der Gemeinde etwas zu sagen haben, das für sich nutzen, dass sie ihre Machtstellung in der Gemeinde missbrauchen und die Leute beeinflussen auf ihre Weise, vielleicht weil sie besonders beredsam sind oder weil sie besonders würdig daherkommen oder was weiß ich, weil sie einen Namen haben, vielleicht sogar, weil sie immer große Spenden geben oder so. Einen geistlichen Missbrauch, dass sie selbst einen Nutzen daraus ziehen, dass sie eine Macht ausüben in der Gemeinde. Meinungsdiktatur, nicht wahr? Nur so, wie ich denke, ist es richtig. Ich habe in meiner Zeit beim Evangeliumsrundfunk zeitweilig die Pflicht gehabt, Briefe zu beantworten, wenn die Leute sich über die Musik beschwert haben. Oh, das war eine schwierige Aufgabe. Die einen schimpften ganz schrecklich, das ist doch ungeistliche Musik, das passt nicht dazu, dass wir geistliche Lieder singen sollen und so. Das sind ungeistliche Lieder. Und wenn man dann die anderen hörte, die sagten genau das Gegenteil und so. So altmodische Lieder, das ist doch ungeistlich. Wir müssen doch ein neues Lied singen dem Herrn. Und in dem Psalm wird auch schon immer getrommelt und so. Also es gab immer diese unterschiedlichen Meinungen. Und der Geschmack, den einer hat, wird plötzlich zu einer geistlichen Aussage. Nicht wahr? Was ich für richtig halte, was ich in meiner Seele empfinde, jeder mag doch seinen eigenen Geschmack haben. Aber was ich in meiner Seele empfinde, das wird nun zu einer geistlichen Aussage. Das gilt. Und wenn einer was anderes sagt, dann liegt er falsch. Dieser Machtmissbrauch in der Gemeinde. Oder nochmal was ganz anderes, wo auch Paulus nochmal vom Sauerteig spricht. Ein anderes Beispiel, das ist in Galater 5, Vers 9, wo er von dem Sauerteig spricht. Und da geht es in dem Zusammenhang um die Gesetzlichkeit. Die Galater, die wollten ja sich nicht begnügen mit dem Evangelium, dass sie durch Christus erlöst sind. Da ging es also um die Beschneidung und so weiter. Sie wollten auch im alttestamentlichen Sinn Juden sein. Und dann nur wäre das alles so richtig. Ich will da nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber Paulus macht ihnen das klar. Das ist wie ein Sauerteig. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, sagt er. Und Christus zu verlieren, ist ja das Schrecklichste, was uns passieren kann. Aber ihr verliert Christus, wenn ihr durch Gesetze, durch das alttestamentliche Gesetz gerecht werden wollt, durch euer Tun gerecht werden wollt, denn wir werden gerecht durch Christus und durch die Erlösung, die er uns schenkt. Das ist auch so ein Sauerteig, der sich immer mehr verbreitet. Der eine handelt ganz, ganz fromm und meint, also das ist nun jetzt aber wichtig, zum Evangelium zusätzlich noch diese oder jene Regel einzuhalten. Nehmen wir mal als Beispiel von früher, damit wir niemanden so sehr angreifen, nicht ins Kino zu gehen. Früher war das bei manchen so, heute nicht mehr so, aber früher war das mal so eine Regel, die Christen gehen nicht ins Kino. Und so, und dann meinen alle anderen, ja, also wenn der das so ernst nimmt, das ist vielleicht doch richtig. Und so, na gut, also dann wird es wohl richtig sein, weil wir es ja auch ernst nehmen wollen. Also Christen gehen nicht ins Kino. Und dann möge jeder sein Beispiel selber anfügen, wie auch immer. Aber verstehen Sie, diese Gesetzlichkeit, dass man irgendeine Regel aufstellt, ein Christ muss so und so sein, das breitet sich wie Sauerteig aus, weil es die anderen mit hineinnimmt. Und die anderen, die wollen ja nicht zurückstehen, die wollen auch fromm sein. Und dann wird das immer mehr zu einer Wirkung. Und am Ende steht eben dieses Wort, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Natürlich kann man all diese Regeln einhalten, es sei jedem unbenommen, aber sie dienen nicht zu unserer Erlösung. Sie machen nicht unser Christsein aus. Wollen wir also nicht unser Ziel aus dem Auge verlieren? Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich durchsäuert? Denkt doch dran, ihr wisst das doch, was da für Gefahren sind. Lebt doch so, dass ihr das Ziel nicht aus dem Auge verliert. Lebt doch nicht für diese kleinen Dinge, sondern lebt doch für dieses große Ziel. Handelt entsprechend. Und das Dritte, 1. Korinther 6, Vers 2 und Vers 3 dazu. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Und dann Vers 3 noch, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Kapitel 6, 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 2 und 3. Dass die Heiligen die Welt richten, wisst ihr nicht, dass wir über die Engel richten? Oh, da kriegen wir aber einen Schrecken. Hä? Wir sollen die Engel richten? Wir? Also wenn denn schon ein Gericht in jener Welt stattfindet und wir können es nicht darauf beschränken zu sagen, Gott selber richtet und sonst niemand, wenn da noch andere beteiligt sind, dann doch höchstens so, dass die Engel uns richten und nicht, dass wir die Engel richten. Ich kann dazu nicht mehr sagen, ich verstehe auch nicht, wie das passieren wird, dass wir wohl irgendwie in einem himmlischen Gericht mal als Geschworene an der Seite Gottes sitzen werden und auch etwas dazu kommentieren sollen. Mehr sagt die Bibel auch nicht, jedenfalls wüsste ich keine Stelle, die darüber mehr sagt, aber es ist ja nun wahr, wenn es hier steht, dass wir die Welt und die Engel mit Gott natürlich richten werden. Eins mindestens ist dadurch klar, oder sagen wir mal, zwei Dinge sind dadurch klar. Einmal, auch die Engel können fallen. Das wissen wir ja allerdings auch schon durch die Geschichte von Luzifer, der ja ein abgefallener Engel ist. Und das andere wird auch dabei klar, dass unsere Schuld, unsere, Unfähigkeit, nach dem Wesen Gottes, nach dem Willen Gottes zu leben, dann vergeben sein wird. So endgültig vergeben, dass es keine Rolle mehr spielt. Da wird irgendein Engel, ich darf das mal so ein bisschen konstruieren, entschuldigen Sie, wenn es vielleicht etwas kindlich klingt, aber irgendein Engel, der vor dem himmlischen Gericht vielleicht angeklagt ist und wir sitzen als Schöffen dabei und sollen unseren Kommentar dazu abgeben, der wird nicht sagen können, was der Eckhart Soliden, der will hier über mich richten? Was hat denn der alles in seinem Leben getan? Der ist voreingenommen, ich lehne den ab als Richter. Das wird kein Engel sagen dürfen, weil meine Schuld vergeben ist. Es ist kaum zu glauben, es ist für uns schwer vorstellbar, aber es ist so. Gott wird uns für so eine große Verantwortung einsetzen. Der Zusammenhang, in dem das Paulus hier sagt, ist folgender. Er sagt das ja nicht einfach nur so, dass sie das wissen sollen, dass wir einmal die Welt und die Engel richten werden. Sie wussten es ja schon, deswegen diese rhetorische Frage. Wisst ihr nicht? Natürlich wissen sie es, aber er will sie daran erinnern, dass sie das wissen. Er hat es ihnen schon gesagt. Der Zusammenhang ist dieser, die Gemeindeglieder, einige Gemeindeglieder stritten sich untereinander und nicht nur, dass sie Streit hatten, sondern dass sie sogar vor ein weltliches Gericht gezogen sind und Nichtgläubige, Ungläubige beauftragt haben, unter ihnen zu entscheiden. Und das sagt nun Paulus, ihr seid doch beauftragt Gottes, beauftragt von Gott, einmal die Welt zu richten und sogar die Engel zu richten. Wie könnt ihr da nicht diese Kleinigkeiten unter euch in dieser Welt, unter euch Menschen, unter euch Christen sogar alleine regeln? Müsst ihr denn Ungläubige heranziehen, die eure Angelegenheiten regeln? Wie weit man in solchen Angelegenheiten gehen soll, ob man, meinetwegen, wenn man einen Streit hat mit einem Nichtchristen, dann auch mal ein Gericht heranziehen muss, kann man sich lange drüber streiten, will ich hier nichts drüber sagen. Ich glaube, dass auch das der Paulus nicht hier anspricht, sondern er spricht über die Angelegenheiten innerhalb der Gemeinde. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass wir im Blick auf dieses große Ziel, das ist ja unser Thema, dass wir dran denken, wie es einmal in jener Welt sein wird und dass dieser Blick auf jene andere Welt unsere Gegenwart bestimmt. Dass wir also uns dran erinnern, diese große Verantwortung, die Gott uns einmal auferlegen wird, dass wir die Welt richten, dass wir die Engel richten, diese große Verantwortung sollte sich doch auch in unserem Leben jetzt schon widerspiegeln. Wir sollten doch dieser Verantwortung entsprechend auch jetzt schon handeln. Die Zugehörigkeit zu Jesus gibt uns die Weisheit, Dinge zu entscheiden, die andere nicht so entscheiden können. Gibt uns eine Objektivität, auch wenn wir selbst in einem Gespräch, in einem Streit mit einem anderen sind, gibt uns die Objektivität, auch genug Abstand von unserer eigenen Anschauung zu haben. Das ist ja oft das Problem beim Streit, also fast immer das Problem beim Streit, dass jeder meint, er wäre im Recht. Ich meine, ich bin im Recht und der andere meint, er ist im Recht. Weil wir nur subjektiv sehen können, weil es uns unmöglich ist, eine Außenposition einzunehmen und abzuwägen, ganz objektiv, wer hat denn nun Recht? Und wenn einer ein Christ ist und ganz bewusst sein Denken und Fühlen von Jesus her gestalten lässt, dann bekommt er eine Objektivität, auch von sich selbst Abstand zu nehmen. Und auch seine eigene Anschauung kritisch zu sehen. Und so sagt es dann Paulus nachher, wenn wir fragen, also konkret, wie kann es denn aussehen, wenn ich mit einem anderen in Streit bin und es lässt sich nicht klären, wer hat denn nun eigentlich recht? Na gut, sagt Paulus, dann, das steht dann im Vers 7, dann lasst euch doch lieber Unrecht tun. Das ist das Wesen eines Christen, dass er dann nicht darauf pocht, ich habe Recht. Und ich muss auch Recht bekommen, sondern dass er in so einem Fall, wenn sich das Recht nicht klären lässt und wenn wir nicht im Frieden miteinander zurechtkommen können, dann im Ernstfall dann einfach sagen kann, gut, ich sehe es anders, du siehst es so, aber ich nehme das jetzt auf mich, ich gebe nach. Der Klügere gibt nach, sagen ja schon die Weltmenschen, nicht wahr? Manchmal, aber es ist schwer, das zu tun. Und in unserem Fall, in vielen ernsthaften Fällen geht es eben nicht nur um Klugheit, in dem Sinne von der Klügere gibt nach, sondern da geht es wirklich um eine Demut, die nur Gott schenken kann. Also lasst euch doch lieber Unrecht tun. Oder Jesus hat es so gesagt, wenn ich einen auf die rechte Backe schlägt, haltet die linke auch noch hin. Das ist uns ja völlig in Vergessenheit geraten in der Gemeinde, oder? Jesus hat das ja selber so getan. Er hat das Unrecht, das ihm zugefügt wurde, er hat das Unrecht, das die Menschen getan haben, die Sünde, die sie getan haben, die Sünde vor Gott, auf sich genommen, die eigentlich die Menschen tragen müssten. Aber er hat sie selbst auf sich genommen und sie getragen für uns stellvertretend. In ähnlicher Weise können wir das, wenn wir von ihm geprägt sind, auch tun. Wir können die Schuld auf uns nehmen, auch wenn wir zunächst gar keine Schuld haben. Wir können nachgeben und auf diese Weise den Frieden wiederherstellen. Manche denken ja, wenn wir Heiligen, wir Menschen also, die durch Jesus geheiligt worden sind, einmal die Welt richten sollen, na, da fangen wir doch schon mal damit an und richten alle möglichen Leute. Man darf nicht vergessen, dass Jesus auch gesagt hat, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Ein Richten, ich kannte einen, der immer gerne kritisch über alle anderen möglichen Leute gesprochen hat und dann immer dazu sagte, er habe die Gabe der Geisterunterscheidung. Und ich hatte den Eindruck, diese Gabe nun hat er nicht, denn er unterschied gar nicht die Geister, sondern sie waren alle schlecht, wenn sie nicht so waren wie er selbst. Also das ist nicht gemeint, dass wir in dieser Welt schon alle anderen richten sollen. Es ist nicht gemeint, dass wir hinrichten sollen, sondern dass wir aufrichten sollen. Dass wir aufrichten sollen, dass wir anderen helfen sollen, sie zurechtbringen. Richten und Recht hängt ja miteinander zusammen. Zurechtbringen sollen, aufrichten sollen. Das gehört auch zu dieser Verantwortung, nicht wahr? Die einmal am Ende uns aufgeladen wird, indem wir Engel und Welt richten sollen. Diese Verantwortung zeigen wir in dieser Welt schon darin, dass wir auch richten, aber nicht hinrichten, sondern aufrichten, dass wir die Menschen zurechtbringen, dass wir helfen können. Und dann gibt es dann noch dieses vierte Wort. Wenn Sie noch eins irgendwo im Korintherbrief entdecken, können Sie mich gern darauf hinweisen. Aber ich habe diese vier entdeckt und die waren mir sehr wichtig geworden. Die vierte Stelle, wo Paulus sagt, wisst ihr nicht, das ist in 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Ja. 1. Korinther 9, Vers 24. Paulus denkt an diese antiken Wettkämpfe, die ja ihren Höhepunkt in den Olympiaden hatten. Das heißt, das Wort Olympiade ist eigentlich falsch. Die Olympiade war immer der Zwischenraum zwischen diesen Olympischen Spielen. 4 Jahre immer eine Olympiade. Der antike Wettkampf, es gab damals noch kein Fernsehen, wie Sie alle wissen, wie das heute so ist, wo man das in aller Welt verfolgen kann. Aber trotzdem wussten alle in der griechisch geprägten Welt, im ganzen Hellenismus, im Vorderasien und so, was das damit so auf sich hat, weil davon redeten alle. Einer, der bei den Olympischen Spielen gewonnen hatte, den Faustkampf oder den Diskuswurf oder den Wettlauf eben, der war in aller Munde. Das war ein großer Held. Das war nicht viel anders als in unserer Zeit heute, nur dass er damit keine Werbeverträge mehr abschließen konnte. Das war da noch nicht so. Also, wer diesen Wettlauf gewinnen will, wer in der ganzen hellenistischen Welt als der Sieger, als der Schnellste, als der Größte, als der Beste dastehen will, der enthält sich alles Dinges, sagt Paulus. Der muss auf dieses Ziel hinarbeiten, wie es er heute noch ist. Der muss trainieren von morgens bis abends, von einer Olympiade zur anderen. Der muss immer dranbleiben. Der muss auf alles Mögliche verzichten. Der kann nicht essen, was ihm schmeckt. Der muss nach seiner Speise gucken, dass es auch die richtigen Kalorien enthält und so weiter. Der darf sich nicht dem Alkohol verschreiben. Der muss auf dieses Ziel zuleben und sonst nichts. Das ist der Vergleichspunkt in dieser Geschichte. Man kann das falsch verstehen, deswegen weise ich noch mal darauf hin. Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen? Die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Dass nur einer den Siegespreis empfängt, also das war damals nicht die Goldmedaille, sondern der Lorbeerkranz, dass nur einen empfängt, das ist nicht der Vergleichspunkt, denn wir Christen sind ja nicht nur einer, der ankommt im Himmel, sondern sind ja viele, die ankommen. Sondern der Vergleichspunkt in diesem Gleichnis ist eben, der enthält sich alles Dinges. Darum geht es. Der opfert alles, was ihn sonst aufhalten könnte, um dieses eine große Ziel zu erreichen. Sind wir so auf dieses Ziel ausgerichtet? So wie ein olympischer 100-Meter-Läufer sich ganz diesem einen großen Ziel widmet? Ich gestehe, dass das bei mir nicht so ist. Aber ich bitte Gott, dass er mir hilft, dass das mehr und mehr so wird, dass ich ganz auf dieses Ziel ausgerichtet bin, dass alles dem untergeordnet ist, dass ich das Ziel erreiche. Stellen wir uns vor, es käme einer mit Wanderstiefeln zum 100-Meter-Lauf und mit einer Jacke, schön dick. Oder es käme einer zum Marathonlauf mit einem Regenschirm und wenn er fragt, was machst du mit dem Ding? Naja, es kann doch inzwischen regnen, ich bin ja stundenlang unterwegs, vielleicht fängt es inzwischen an zu regnen oder so. Nicht wahr? Man muss weglassen, was unnötig ist. Man muss alles diesem einen großen Ziel unterzuordnen. Der Paulus erwähnt das hier, ich weise auch hier auf den Zusammenhang hin, man hat ihm da falsche Motive vorgeworfen. Und manche haben auch gesagt, er wäre nicht professionell in seiner Arbeit, weil er keinen Lohn nahm. Und er sagt, ich könnte Lohn nehmen für meine Arbeit. Ich könnte mich von der Gemeinde unterhalten lassen. Aber ich habe immer Wert darauf gelegt, dass ich meinen Lebensunterhalt selbst verdient habe. Er hat ja nebenher noch gearbeitet als Zeltmacher. Ich bin jedermanns Knecht geworden, um das deutlich zu machen, es geht mir gar nicht darum, Herr über die Seelen der Menschen zu sein, die mir anvertraut sind. Jedermanns Knecht, heißt es da im Vers 19. Ich kann verzichten. Ich kann verzichten auf den Lohn. Ich habe ja den Ruhm im Himmel. Mein Lohn ist, dass ich dienen darf, hat einer der Väter der Diakonie gesagt. Ich kann verzichten auf den Genuss. Ich werde ja reichlich entschädigt beim himmlischen Festmahl, zu dem der Herr mich einlädt. Also immer der Blick auf dieses Ziel, auf die große Zukunft. Ich kann verzichten auf mein Recht. Ich verweise auf den Punkt, den wir eben behandelt haben. Nicht wahr? Ich kann zurückstecken. Ich kann verzichten auf mein Recht, das ich eigentlich hätte. Denn ich werde bei Gott in seiner Welt Recht bekommen. Ich werde vielleicht nicht mein Recht bekommen, ich werde sein Recht bekommen. Und das ist immer noch viel mehr. Ich werde sein Recht bekommen. Ich kann verzichten auf Ehre, auf Ruhm in dieser Welt. Warum brauche ich da nicht? Ich hätte meinen Lohn dahin, wenn ich den jetzt schon bekäme. Das heißt, ich kriege in der anderen Welt keinen mehr. Darum verzichte ich gerne auf die Ehre. In dem Gedanken, wie es am Schluss von Psalm 73 heißt, du nimmst mich endlich mit Ehren an. Die Ehre, die er mir zuteil werden lässt, ist viel mehr und viel größer. Ich habe es in der Ich-Form gesprochen, weil ich mir vorstelle, dass Paulus so argumentiert, aber ich will keineswegs sagen, dass ich es so wäre. Aber ich möchte mir das aneignen. Ich möchte etwas von dem, was Paulus uns hier vor Augen stellt, gerne für mich selber mehr und mehr lernen. Wisst ihr nicht, dass das dazugehört, wenn man ein Ziel erreichen will, in diesem Fall also den Siegespreis, dass man alles andere abstreift? Wisst ihr das nicht? Ihr wisst es doch. Es ist euch doch gesagt und es ist ja eigentlich auch logisch, müsst ihr doch wissen. Nun lebt doch entsprechend. Wenn ihr das wisst, dann handelt auch so. Darf ich nochmal in Erinnerung rufen für die, die nicht mitgeschrieben haben. Das Erste, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, der Geist Gottes in euch wohnt. Was für eine Würde. Was für eine Würde, dass Gott in uns wohnt. Der heilige, allmächtige Gott hat sich uns zur Wohnung ausgesucht. Nun wollen wir auch dementsprechend handeln. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich durchsäuert? Wisst ihr nicht, wie gefährlich es ist, wenn wir solche Irrlehren und Nebenlehren und halbwichtigen Dinge über das Eigentliche stellen, über den Gehorsam Christi, Heuchelei und Machtstreben, Gesetzlichkeit. Wisst ihr nicht, wie gefährlich das alles ist? Konzentriert euch doch auf das eine. Und wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Das war das Dritte, 1. Korinther 6, 2. Wisst ihr nicht, was das für eine Verantwortung bedeutet? Wie könnt ihr denn das wissen und dann trotzdem so unverantwortlich in diesem Leben handeln? Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, also auf der Aschenbahn, die laufen zwar alle, aber nur einer gewinnt, weil der, der dann gewinnt, alles diesem einen großen Ziel untergeordnet hat. Wisst ihr nicht, dass das bei euch genauso ist? Wenn ihr das Ziel erreichen wollt, dann ist das das Wichtigste eures Lebens. So kann man das nicht nebenbei machen, so mit der linken Hand. Dann ist das das Wichtigste in eurem Leben. Gott schenke uns das. Amen.
Vater im Himmel, dein Wort zu hören ist ein Geschenk, mit dem du uns Wissen vermittelst. Und dieses Wissen hat auch Konsequenzen für unser Leben. Lass uns Menschen werden, die in dieser Freizeit sehr viel hören, von dir erfahren. Aber lass uns nicht damit nach Hause gehen, sondern ganz bewusst unser Leben danach ausrichten. Und dir dafür danken, dass du Gnade dazu schenkst. Dass es wir nicht für unser Vermögen vermagst du in uns. Herr, was wir brauchen, ist unsere Bereitschaft, Ja zu sagen zu deinem Wort, zu deinem Wesen, zu deinem Weg mit unserem Leben. Dazu segne uns in der Gemeinschaft dieser Tage unter deinem Wort, in der Gemeinschaft mit dir. Amen.